Es sind lediglich ein bisschen mehr als 3 Monate vergangen, seit wir das letzte Mal hier zusammengekommen zum Weihnachten feiern. Und während das für die Jünger unter uns wie eine halbe Ewigkeit mag sein, ist es für die eher älteren Modelle schon einfach, wie es gerade erst gewesen war. Wir empfinden das so. Unsere Empfindungen und unsere Gefühle, die mögen uns immer wieder täuschen. Und auf Täuschungen oder auf Empfindungen darf man sich nicht zu fest verlassen. Wir wollen uns aber auf das verlassen, was uns Gottes Wort mitteilt und uns daran festhalten, weil das ist das, was uns durchs Leben führt. In der Moderne wird Geschichte allgemein hinterfragt, weil sie sehr oft eben auch subjektiv ist, auf Empfindungen beruht und weil sie meistens so von einem gewissen Sichtpunkt ausgeschrieben ist, festgehalten wird. Aber die Auferstehung von Jesus Christus, so der Josh McDowell in seinem Buch «Bibel im Text», Test sagt, dass die Auferstehung von Jesus Christus von der antiken Geschichte zu den bestbelegten Ereignissen überhaupt gehört. Und der Apostel Paulus, der uns allen gut bekannt ist, sagt in seinem Brief an Korinther, wie Christus nicht auferstanden ist, der ist unser Glaube nichts wert. Und wir sind die elendesten von allen Menschen. Und dabei führt er eine Liste an von Leuten, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben und die bezeugt, dass er lebt. Die vorher ihre Zugehörigkeit zu ihm geleugnet haben, aus Angst, die Jünger, und ich bewusst brauche hier die männliche Form, es waren Jünger, die das gemacht haben, nicht Jüngerinnen. Die Jünger sind nachher plötzlich zu Löwen geworden, nachdem Jesus ist auferstanden und nachdem der Heilige Geist ist gekommen, und haben trotz der Drohungen der Behörden, da Christus und Messias, ein Verbrecher, der von den Römern verurteilt wurde, von den Juden gehasst wurde, als Herr und Christus, als Kyrios, als Sebaste und als Maschiach, als der Messias, bezeugt. Und das sehr zum Ärger der Verantwortlichen, die damals in den regierenden Positionen waren. Das hat sie nicht gehindert, trotz Drohung, die gute Botschaft, das Evangelium von der Auferstehung von Christus Jesus zu bezeugen, weil er uns eine Hoffnung gegeben hat, die über den Tod rausgeht, über das irdische Leben hier rausgeht bis in die Ewigkeit. Selbst zum Preis von ihrem Leben haben sie nicht geschwiegen und haben das weiter verkündigt. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So hat man sich grüßt und grüßt sich noch heute überall in der Welt an diesem Auferstehungsmorgen, an diesem Ostermorgen. Wir können das auch machen miteinander. Jesus ist auferstanden. Ganz genau. Und hier schließt sich auch der Kreis zum Weihnachtsfest, wo wir eben gerade erst vor 3 Monaten oder vor einer halben Ewigkeit gefeiert haben, nämlich am 24. oder 25. Dezember. Damals haben wir festgestellt, dass das Ereignis von der Inkarnation, von der Menschwerdung vom Sohn Gottes, vom ewigen Wort Gottes, nicht nur von Matthäus und von Lukas berichtet wird, sondern dass auch der Johannes eigentlich auf das Ereignis eingeht und der Paulus mehrfach in seinen Briefen. Der Ewige ist Mensch geworden, er ist in die Welt hineingekommen. Das Unvorstellbare hat stattgefunden, dass Gott, der unsichtbare, ewige Gott, der über unsere Dimension aussen ist, dass er in die geschichtliche Welt ist hineingekommen, in die Schöpfung ist hineingekommen. Und es gibt 10 Gründe, wir haben davon 5 angeschaut, an den Weihnachten, warum dass die Inkarnation, die Menschwerdung, die Fleischwerdung von Jesus nötig war. Die erste war, um die Verheißung im Alten Testament, die sich auf Christus und auf sein Kommen beziehen, in Erfüllung gehen. Gott hält Wort. Er steht zu seinem Wort. Darum hat Jesus Mensch werden müssen. Er musste Mensch werden, um uns den Vater zu zeigen, den unsichtbaren Gott, der Geist ist, den niemand je gesehen hat, um ihn uns zu zeigen und nachzubringen. Er musste Mensch werden, damit er eine Brücke machen konnte zwischen Gott und uns, um ein Vermittler zu werden, zwischen Gott und uns. Er musste Mensch werden, um mitfühlen mit dir und mit mir. Natürlich, das ist ein schwieriger Punkt, theologisch, aber es geht darum, dass er weiss, was es heisst, Mensch zu sein. In Raum und Zeit zu leben, Schmerzen zu haben, Mühe zu werden und all die Empfindungen zu empfinden, die du und ich in unserem täglichen Leben empfinden. Und so hätte er ein Priester sein und ist ein Priester für uns. Und um an unserer Stelle gehorsam zu werden. Das, was Adam und Eva nicht haben vollbracht, nicht haben machen können, hat Jesus für uns vollbracht, indem er gehorsam war und keine einzige Sünde hat gemacht. Wir haben in Weihnachten auch gesagt, dass Theologie immer praktisch sein muss. Wenn man nur einfach theologisiert und die Wahrheit aus der Bibel so tut, erörtern, so fast trocken, dann kommen wir nicht viel weiter. Es muss immer im praktischen Leben auch anwendbar sein. Und das könnt ihr ja, soviel ich weiss, aber nachhören, noch auf diesen Botschaften, die im EGWW-Treffpunkt ja nachzuhören sind. Ich gehe jetzt da nicht mehr weiter drauf ein. Damals, an den Weihnachten, haben wir gesehen, dass es noch weitere Gründe gibt, warum Jesus Mensch werden musste. Nämlich insgesamt sind es 10 Gründe. Und der 6. wäre, um an unserer Stelle zu sterben. Passt sehr gut zum heutigen Tag. Der 7. um das Werk vom Teufel zu zerstören. Der 8. um uns ein Beispiel zu geben, wie wir leben sollen. Der 9. um Gottes Reich aufzubauen. Und der 10. um mit seinem Auferstehungsleib, mit dem neuen Leib, das er bekommen hat, uns ein Beispiel zu geben von dem, wie wir einmal werden sein, wenn wir in seiner Wiederkunft werden auferstehen. Um an unserer Stelle zu sterben, ist der erste Punkt, den ich anschauen möchte. Und ich möchte euch dabei eine kurze Geschichte erzählen, die Peter Pickert einmal mitteilt. Und so viel ich weiss, hat er die aus einem Buch von Misak Günay, der leider schon verstorben ist. Und die handelt von zwei Brüdern, zwei ungleichen Brüdern. Der eine hat ein ganz vorbildliches Leben geführt, hat zu seinem jüngeren Bruder schauen und ihm zeigen, wie man leben muss. Und der jüngere Bruder der hat sich an keine Regeln und Richtlinien gehalten. Er hat gelebt, so wie es ihn gut dünkt hat. Er war ein Anarchist, kann man sagen. Er hat gestohlen und gelogen und hintergangen und hat so gelebt, wie es ihn gerade recht dünkt hat. Sehr zur Traurigkeit von seinem älteren Bruder, wo ich gewusst, dass ihn das nur ins Unglück führen wird. Eines Tages ist es sehr laut worden im Stegenhaus und die Tür ist aufgerissen worden und der jüngere Bruder ist mit blutbeschmierten Kleidern ins Zimmer hineingestürmt und hat sich zu seinem Bruder geworfen und gesagt, hilf mir, die Polizei ist hinter mir her. Ich habe jemanden umgebracht. Und tatsächlich hört man die Sirenen schon in der Straße läuten und nachher hört man die Stegen auf, dass es Lärm ist, dass Leute raufkommen. Und der ältere Bruder hat sofort seine Kleider abgezogen, hat sie einem jüngeren Bruder gegeben, dem jüngeren Bruder seine Kleider genommen, hat sie angelegt, sie hat die gleiche Körpergröße gehabt. Und wo die Polizei ins Zimmer hineinkommt, haben sie den älteren Bruder gesehen, mit diesen Kleidern, die davon gezeugt haben, dass er die Mordtat, die eben gerade passiert ist und wo Augenzeuge gesehen wo der Flüchtende hergerannt ist, dass er die begangen hat. Eine grössere Liebe als das Leben für seine Brüder kann man nicht haben, hat Jesus seinen Jüngern am letzten Abend vor der Kreuzigung noch gesagt. Das ist Johannes 15, 13. Wo der Johannes am Jordan Jesus hat gesehen, bevor er kam, um sich taufen zu lassen, hat er gesagt, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Unter der Gemeinde in Kleinasien schreibt der Apostel Johannes Folgendes. Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Geoffenbart oder eben sichtbar worden, in Raum und Zeit hineingekommen ist, damit er die Sünden wegnehme. Hier könnte man noch zahlreiche weitere Stellen anführen. Es hat einen ganzen Haufen Bibelstellen, die zeugen davon, dass Christus ist Mensch geworden, ist gekommen in die Welt hinein, um für deine und meine Schuld zu zahlen. Und ich glaube, wenn wir eine Umfrage hätten gemacht zum Voraus, warum dass Jesus hat müssen Mensch werden, warum eine Inkarnation nötig war, ich glaube, die meisten von uns hätten das als einen der ersten Punkte auch erwähnt. So lesen wir im Hebräer 10, 5 bis 7. In Anlehnung an Psalm 40, 7, es geht um ein Zitat von dort. Darum spricht er, als er in die Welt kommt: Schlachtopfer und Opfergaben hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen zu tun. Wir mögen sagen, komisch. Hat Gott nicht im Alten Testament Sühnopfer und Schlachtopfer verlangt? Heisst nicht dort, dass die ein Wohlgeruch seien vor ihm? Doch, das heisst es tatsächlich. Aber die Opfer haben eigentlich nichts anderes können sein als ein Schatten, als ein Beispiel, ein Vorbild für das, was Jesus mit seinem Leib, und er hat angenommen, hat für uns vollbracht. Niemals, heisst es im Hebräer, könnten Tier und Schlachtopfer unsere Sünden wegnehmen. Nur das einzige Opfer, das Christus für uns ist worden, das kann das schaffen. So lesen wir weiter, dass Gott nicht für gefallene Engel eine Erlösung hat geschaffen, sondern für die Spezies Mensch. Es heisst dort, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich doch wohl nicht den Engeln an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher muss er in allem den Menschen gleich werden, damit er die Sünden des Volkes sühne. Also hier wird wiederum dargelegt, warum das Christus hat müssen Mensch werden. Er hat müssen gleich werden wie du und ich, um uns können zu vertreten, um für uns können ein stellvertretendes Opfer zu bringen. Nicht für Engel, sondern für uns. Und die, wo in Todesfurcht gefangen gehalten werden vom Satan, vom Widersacher, um das Werk von dem zu zerstören. Und um das geht es im zweiten Punkt. Das Werk vom Satan, das Werk vom Teufel zerstören. Die Aussage findet sich im ersten Brief von Johannes, wiederum an die Gemeinde in Kleinasien. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Und wir können fragen, was sind das für Werke? Das ist einmal ganz sicher die Sünde. Hamartia, Zielverfehlung. Wir sind geschaffen, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Sie ist aus dieser Gemeinschaft rausgefallen aufgrund von Übertretungen. Und deshalb haben wir das Ziel verfehlt. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, heisst es, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und damit ist der Verleumder und das Wort Diabolos, das hier vorkommt, heisst nichts anderes als Verleumder. Damit ist er gemeint. Wie das Böse in eine von Gott gut geschaffene Welt hätte reinkommen können, das ist immer wieder eine Frage, die man die Theologie erörtert und versucht, ein bisschen zu begründen und zu erklären, weil es eine sehr schwierige Frage ist. Alles, was Gott geschaffen hat, war gut. Wie kommt es denn, dass da plötzlich etwas Ungutes passiert? Die Bibel macht dafür den Satan, das hebräische Wort für den Widersacher, für den Feind, dafür verantwortlich. Und es gibt Hintergründe oder es gibt Andeutungen davon, dass es der Stolz und der Hochmut war, wo innerhalb der Engelwelt stattgefunden hat, wo man wollte sein wie Gott, wo zu diesem Fall hat geführt. Zu dem Ursprung gehört von dem Bösen. In einer Welt, die von dem Engelwesen wo freier Wille von Gott auch zur Verfügung gestellt worden ist. Sich kann entscheiden. Und mit der Sünde, mit dieser Zielverfehlung, ist auch der Tod in die Welt hineingekommen, das Endliche. Denn der Lohn ist der Tod der Sünde, schreibt Paulus in seinem Brief an die Römer. Und jetzt hat Jesus durch seinen stellvertretenden Tod und die darauf folgende glorreiche Auferstehung demjenigen, der die Macht hatte, über den Tod, weggenommen, entrissen. Und so jubelt Paulus mit einem Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Hosea: Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Wiederum in diesem berühmten Kapitel 15 aus dem Korintherbrief. Und er fährt anschließend fort und sagt: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn wir fragen, was das mit Ostern zu tun hat, dann können wir sagen, das hat sehr viel mit Ostern zu tun. Durch das Werk von Christus, schreibt der Paulus an die Kolosser, sind wir, die wir geistlich tot waren, zwar lebendig, physisch, können handeln, können entscheiden, können leben, können geniessen, aber wir sind geistlich tot, können keine Beziehung haben zu Gott. Also sind wir von der Bibel her als Tote bezeichnet. Uns hat er lebendig gemacht. Es heisst dort, dass er gegen den uns zeugenden Schuldbrief zerrissen hat. Jetzt sollte ich eigentlich ein Blatt Papier haben, das ich verreissen kann. Das wäre noch ein bisschen eindrücklicher gewesen. Er hat einen Schuldbrief, der gegen dich und gegen mich gerichtet war, zerrissen. Und das heisst, dass er ihn ans Kreuz geheftet hat. Die Gewalten, die uns Furcht und Sünde gefangen halten wollen, die hat er in einem Triumphzug zur Show gestellt. Hier so ein Triumphbogen, der in Rom ist. Es gibt ja ganze Haufen in Rom, da vom Konstantin, wo zur Ehre von ihm als der Triumphator ist errichtet worden. Ich war kürzlich zu Rom und habe mit einer Delegation, die aus Istanbul kam, die Stadt, die mir eigentlich nicht bekannt ist, ein bisschen erforschen können, zumal sie vorhaben, vielleicht in Zukunft dorthin Studienreisen zu machen. Und die dürfte ich wahrscheinlich leiten. Und ich habe Thomas Kinker, also er ist Lehrer beim Martin-Butzer-Seminar in Deutschland, ich habe ihn gefragt, als Romkenner, ob er mir nicht ein bisschen Hinweise geben könnte, was wir anschauen sollten, was wir machen könnten in dieser kurzen, begrenzten Zeit, die wir hatten. Und er hat mir als PDF das Buch hier, das er geschrieben hat, zugestellt. Und glücklicherweise hatte ich eine Woche Zeit gehabt, um das Buch noch durchzuarbeiten und zu lesen, damit ich etwas in der Hand hatte, um dann mit den Leuten aus Istanbul anzuschauen. Und in diesem Buch beschreibt er auch so einen Triumphzug, der durch Rom durchgeführt hat, von wo nach wo, wo überall durch das Tag gegangen ist, damit das Volk konnte den besiegten Feind betrachten und konnte ihren Imperator ehren und ihm zujubeln. Wo die erbitterte Beute ist zur Schau gestellt worden. Und das Bild, genau das Bild, braucht Paulus, wenn er den Brief aus Rom an die Kolosser in Anatolien schickt und schreibt, um deutlich zu machen, dass der Feind, der unsere Angst und Schrecken hat versetzt, besiegt ist und dass alles, was er gegen uns vorbringen wollte, zerrissen wurde, das Kreuz ist geheftet worden, weil er eben sich für uns hat geopfert. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten vor diesem Feind oder vor der Todesfurcht, vor dem Tod ganz allgemein, weil Jesus den Feind besiegt hat. Er ist jetzt hinter Gitter. Er ist wie ein brüllender Löwe, der angekettet ist, der uns nichts mehr tun kann. So wie die einstigen Feinde von den Römern, sei es der nordafrikanische Jugurtha oder sei es der gallische Vercingetorix oder der römische innerliche Feind, den sie hatten, der Sejanus, der das römische Reich verunsichert hat. Das heisst aber nicht, dass wir uns ihm zu fest nachgehen sollen, so wie man im Zoo nicht nach sollte, die Löwenkäfige hergehen. Oder dass wir nicht über ihn spotten sollten. So hat schon der Erzengel Michael gesagt im Streit über den Leichnam von Moses, dass er kein lästerndes Urteil gerichtet an ihn, sondern er gesagt, der Herr strafe dich. Judas 9. Das soll aber nicht heissen, dass du und ich nicht einem Triumphator zujubeln Christus Jesus zu jubeln, was wir ja vorher auch gemacht haben mit diesen Liedern und immer wieder tun können. Ostern ist die Gelegenheit dafür, ihm zuzujubeln und ihm zu danken. Den Sieg von unserem König und Imperator zu feiern, so wie das römische Volk damals ihre Hauptleute hat gefeiert, den General oder eben ihren Triumphator, ihren Imperator. So wie wir heute auch Geburtstage feiern und Leute hochleben, so wie wir Hochzeitstage feiern oder möglicherweise auch den Erfolg von einer Mannschaft. Um uns ein Beispiel zu geben, wie wir leben sollen, oder um sein Reich zu errichten, sind Punkte 8 und 9. Aber die lassen wir heute weg, weil sonst kommt der Sonntagsbraten vielleicht spät in die Herd und ihr müsst hungrig einen Mittagsschlaf machen. Dann gehen wir zum Punkt 10. Grund für die Inkarnation vom Gottessohn. Um ein Beispiel für unsere zukünftige Liebe zu geben, uns zu zeigen, wie wir einmal werden sein, wie Christus wiederkommt, wie wir als Tote damals dann auferstehen werden. Der Paulus bezeichnet Jesus als Erstlingsfrucht, als der, der als Erste ist gestorben und ist auferstanden. So wie ein Samenkorn in den Boden gelegt wird und stirbt und nachher eine neue Frucht daraus entsteht, so ist das Beispiel, wie bei der Ernte oder eben bei der Wiederkunft. Er schreibt, es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Ehre, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Ein paar Ziele nachher haltet er fest, wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Oder wie wir irdisch gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden. Es geht also um eine neue Liebe, wo wir heute überkommen, wo mit dem jetzigen zwar Ähnlichkeiten hat, aber doch ganz anders ist. Äußerlich sieht er vielleicht praktisch gleich aus, aber er ist eine ganz andere Liebe. Und er ist vor allem eine viel herrlichere Liebe. Jesus ist uns mit seinem Lieb, wo auferstanden ist, ein Beispiel für den Lieb, wo wir einmal werden überkommen. Habt ihr euch auch schon gefragt, warum das Maria oder warum das die Emmaus-Jünger, wo sie den auferstandenen Jesus haben gesehen und mit ihm sie zusammen waren, zuerst nicht erkannt haben? Es heisst im Lukas bei den Emmaus-Jüngern, ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und nachher heisst es, ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Wie bei Gott zuerst hat die Kinder daran, dass sie Christus erkannt haben. Und erst, wo Gott die Augen aufgetan hat, haben sie gemerkt, wer er eigentlich ist. Und ich habe mich auch gefragt, ob das vielleicht damit war, dass Jesus Gelegenheit hat, ihnen anhand vom Alten Testament, von den Schriften, von den Psalmen, vom Gesetz, von den Propheten zu erklären und zu sagen, wie sich das alles auf ihn bezogen hat. Und sie nachher haben ein Herzbrunnen bekommen. Nicht ein Magenbrunnen, ein Herzbrunnen bekommen. Also enthusiastisch sie wurden, voll Begeisterung waren über dem, was sie da entdeckt haben und erkannt haben. Wir haben vorher gebetet, dass der Geist Gottes möge kommen mit Feuer und mit Wind und uns möge einfach wirken, uns möge wirken, so wie es ihm gerade gefällt. Und hier sehen wir, dass sie Herzbrunnen haben bekommen, wo Jesus ihnen das gesagt hat. Ein weiterer Grund sehe ich persönlich darin, dass sie vor allem Maria auch Jesus in Erinnerung haben, wie er war, gemartert, in fürchterlichem Zustand, an dem Kreuz hangend und nachher als tote Person in das Grab gelegt. Sie waren dabei gewesen, die Frau, haben alles gesehen, alles mitbekommen. Und ich denke, so kann es uns manchmal gehen, oder könnte es uns gehen, wenn wir eine Person, die wir gerne haben, die wir gut kennen, die wir viel Zeit verbracht haben mit ihr, plötzlich sehen, nach einem schweren Unfall oder nach einer schweren Krankheit, wie die Person im Krankenhaus liegt. Und wir denken, die kennt man gar nicht mehr. Die sieht so anders aus. Und das ist der Eindruck, den wir haben. Und wenn die Person kurzum nachher uns wieder begegnen würde, völlig hergestellt, dann würden wir vielleicht mit Maria auch denken, das sei die Gärtner oder es sei eine Ärztin oder es sei ein Pfleger, der uns hier begegnet. Und nicht wirklich Jesus selber oder die Person selber. Der Thomas hat ein Zeichen gebraucht. Er musste sichtbar seine Hand in seine Wunde legen und noch einmal sehen, dass er glaubt. Und vielen von uns mag es auch so ergehen, dass wir eine Vergewisserung brauchen, etwas, das uns sicher macht in dieser ganzen Sache. Jetzt aber noch nicht genug mit dem, der auferstandene Jesus, der kommt und geht auf eine uns unerklärliche Art und Weise. Von den Emmaus-Jüngern wird er plötzlich unsichtbar, heisst es in diesem Text geheissen. Und die Jünger, wenn sie ins Grab kommen, Petrus, Johannes, vorher die Frauen, die finden die Grabtücher an ihrem Ort liegen, dort, wo vorher ein Körper war, aber es ist kein Körper mehr drin, der ist einfach daraus rausgegangen. Oder der schwere Stein hat nicht etwa Jesus weggeschoben, sondern es heisst, dass Engel gekommen sind, um den Stein wegzuschieben, damit nachher die Frauen und die Männer können sehen und sich vergewissern, der Leib ist nicht mehr im Grab. Das Grab ist tatsächlich leer. Aber Jesus ist einfach aus dem Grab rausgegangen. Das Grab war bereits leer, wo der Engel den Stein weggetan hat. Dort, wo es ausdrücklich heisst, dass sich die Jünger aus Angst hinter verschlossenen Türen haben aufgehalten, dort erscheint plötzlich Jesus mitten unter ihnen. Plötzlich ist er da. Wo kommt er jetzt her? Wir sehen, wie er ihnen in Jerusalem begegnet. Und daraufhin sehen wir, wie er ihnen in Galiläa begegnet, wo sie wieder gefischt haben. Wie er für sie eine Mahlzeit bereitet. Wie er sich von ihnen berühren lässt. Wie er antwortet auf ihre Fragen, wie er ihnen Fragen stellt und sie ihm antworten. Der Paulus, als er auf dem Weg nach Damaskus war, einige Zeit später, ihm begegnet er ebenfalls in einem hauen Licht. Und er schreibt davon im Korintherbrief, dass Jesus einmal an einem Ort 500 Personen ist erschienen, gleichzeitig, im gleichen Moment. Und er sagt, dass viele davon noch am Leben seien und man die könnte fragen, wenn man jemanden Zweifel hätte, dass Jesus wirklich auferstanden wäre. Das Neue Testament bezeugt 14 unterschiedliche Erscheinungen von Jesus in dieser Zeit zwischen der Auffahrt und zwischen Ostern, zwischen der Auferstehung. Am Ende redet er ein letztes Mal mit seinen Jüngern beim Ölberg, bei Jerusalem. Und dann wird er vor ihnen, vor ihren Augen, wird, dann geht er in die Luft. Nicht, dass er taub ist worden, sondern er geht in die Luft. Er geht einfach auf. Es hat von keinem Fahrzeug, das er irgendwie dreht, das heisst von einer Wolke. Und Wolke trägt wissentlich niemand. Aber er geht also auf und die Jünger sind dermassen verdattert und schauen. Sie können nicht mehr aufhören, aufzuschauen, bis zwei Engel kommen oder zwei Personen kommen und ihnen sagen, wie lange sie bitte schön noch wollen, ihren Blick nach dem Himmel richten, dann Jesus würde wiederkommen. Er sei so in den Himmel gegangen, wie er es ihnen gesagt hat. Der Auferstehungsleib ist ein himmlischer Leib, so wie es der Paulus geschrieben hat. Und das Himmlische bezieht sich auch auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, wo Gott versprochen hat, wann er würde schaffen. Wir finden dazu Anhaltspunkt und Hinweis in der Bibel. Immer wieder. Und wenn wir diese Stellen lesen, dann fangen wir uns an Gedanken machen und denken, wie könnte das gewesen sein? Und wir fangen an, uns zu überlegen und vielleicht auch ein bisschen fantasieren. Und vielleicht auch ein bisschen, einfach ein bisschen darüber spekulieren, wie das so könnte sein. Das dürfen wir durchaus machen. Wir dürfen nur nicht anfangen zu behaupten und sagen, so und so würde es sein. Wir können unterschiedliche Ideen haben und ich muss sagen, die Stellen die geben unterschiedliche Anpunkte, wo man denken kann, ja, das könnte ja vielleicht so sein oder so sein. Aber wir dürfen nicht behaupten, wir werden es sehen, alle miteinander zur gleichen Zeit. Es wird in jeder Hinsicht grossartig werden, wenn wir das werden erleben. Es wird alles unser Fassungsvermögen wird das sprengen. Weil unser jetzige Leben, das wir haben, ja schon herrlich ist und eigentlich gut ist, Auch wenn er mit Beschwerden zu kämpfen hat, immer wieder unterschiedlichster Art. Aber erstaunlich Liebe ist, wie viel mehr erst der neue Lieb, wo er hat versprochen, er uns würde geben bis in seiner Wiederkunft. Auch die Vorfreude auf das Wiedersehen mit Leuten, die uns lieb und teuer waren in unserem Leben, sei es Angehörige, sei es Freunde, Freundinnen von uns, dass wir die werden wiedersehen und wieder erkennen, ist etwas, was uns mit einer hellen Begeisterung und Vorfreude erfüllen kann. Die Lieben, wir haben es gut. Wir haben eine Hoffnung, die über das Jetzt und Heute weit rausgeht, in die Ewigkeit geht. Wir haben einen Erlöser, der für uns alles vollbracht hat, damit wir nicht in unserem Zustand sterben und bleiben, sondern dürfen eine Lösung erleben, Befreiung, Vergebung bekommen. Darum ist er in unsere Welt hineingekommen, darum ist er Mensch geworden, darum hat er Mensch werden müssen, damit das alles möglich ist. Er ist gekommen, um uns, um einmal das Wort Gottes zu halten, um das Wort Gottes zu erfüllen, Versprechen zu erfüllen. Das letzte Versprechen mit unserer Zukunft, das wird noch kommen. Er ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Wer mich sieht, der hat den Vater gesehen, hat zum Philippus gesagt. Er ist gekommen, um als Mittler zwischen uns und Gott zu vermitteln, um die Brücke zu schlagen, die wir nie hätten können überbrücken können. Um mit uns mitzufühlen, um zu wissen, wie wir empfinden. Er ist gekommen, um an unserer Stelle gehorsam zu sein, das, was Adam und Eva nicht vollbringen konnten. Er ist gekommen, um mit seinem Lieb ein Opfer zu bringen, das wir nie hätten bringen können. Er ist gekommen, um das Werk vom Teufel zu zerstören, unseren Schuldbrief zu zerreißen. Er ist gekommen, um uns ein Beispiel zu geben, wie wir leben sollen, so wie sie, wie Jesus, um sein Reich aufzubauen. Und er ist gekommen, um uns ein Beispiel zu geben von dem Auferstehungslieb, das wir werden überkommen. Jetzt hätten wir den Vorschlag, der Martin und ich, dass wir würden Jesus zur Ehre ein kleines Feuerwerk veranstalten. Und zwar ein Feuerwerk von kurzen Gebeten.